Hallo und herzlich willkommen zu unserer 52. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Und nachdem es in den letzten Folgen um einige störungsübergreifende Konzepte und Themen ging, möchten wir uns heute wieder einer oder vielleicht sogar zwei speziellen Erkrankungen widmen. Und zwar soll es um die sehr bekannte Störung gehen, nämlich die Borderline-Störung, aber hier im Zusammenhang mit einer Traumafolgestörung.
Ja, und dafür haben wir heute Katja von Landen zu Gast. Katja ist Fachfrau in mehrfacher Hinsicht in diesem Thema auch. Sie ist selbst betroffen und kennt also diese Erkrankung aus eigener Erfahrung. Gleichzeitig ist sie diplomierte Sportlehrerin und hat Sportwissenschaften und auch Sportphysiotherapie studiert. Und sie ist seit 2017 auch Ex-In-Genesungsbegleiterin, hält in dieser Funktion auch Referate und Vorträge, beteiligt sich an Podiumsgesprächen, geht auch in Organisationen und Firmen. Und interessant ist in diesem Zusammenhang, wie du, Andreas, da auf Katja gestoßen bist.
Ja, ich hatte das totale Glück, dieses Jahr im Frühjahr auf dem Schweizer Ergotherapie-Kongress sein zu dürfen. Und das war echt eine tolle Zeit. Und ja, Katja hat da eine Keynote gehalten, und zwar zum Thema Inklusion konkret, Strategien für eine erfolgreiche Schul- und Arbeitsintegration. Ja, und Keynotes, die sind ja immer mehr als nur so ein fachlicher Input. Die wollen ja auch eher bewegen oder einen zum Nachdenken anregen. Und diese Keynote war eine für mich bewegendste Keynote meines Lebens. Also ich habe direkt hinter Katja gesessen, also in der zweiten Reihe. Und und das war vor allen Dingen emotional total bewegend. Und deswegen freue ich mich total, und dass du zugesagt hast und die Einladung angenommen hast und gesagt hast, ja, ich mache mit euch einen Podcast zu der Folge Borderline und ja, komplexe Traumafolgestörung. Hallo Katja.
Hallo. Ja, hallo zusammen. Hi. Hallo Werner. vielen Dank für die Einladung. Mega lieb, mega Ehre, dass ich da dabei sein kann. Bin mega gespannt und wusste gar nicht, dass du hinter mir gesessen bist, Andreas, weil dann hast du sicher meine Nervosität damals auch 1:1 so mitgekriegt.
Das ist ja so transparent. Ich weiß noch, dass du gesagt hast, irgendwie, dass man hinter dir oder um dir herum irgendwas riechen konnte oder sowas.
Ja. Genau, ja, ich habe ja immer mein ätherisches Öl für so als Auraschutz oder so als Beruhigungs, also es ist ein Skill von mir, damit ich in Stresssituationen oder in Situationen, wo viele Menschen um mir sind, damit mich das irgendwie beruhigt. Und darum habe ich mich recht einbalsamiert mit diesem Öl. Aber genau, ja, lustig.
Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über dich erzählt, oder Werner hat schon ganz viel über erzählt, aber eigentlich haben wir echt nur einen Bruchteil von dir erzählt, weil du bist zum Beispiel, und das finde ich total spannend, auch Schaf- und Ziegenhirtin. Und ich habe ja eben erzählt, dass wir uns im Frühjahr kennengelernt haben. Wir haben relativ schnell Kontakt zueinander gehabt. Und der Grund, warum wir heute erst im Winter, also für die, die das relativ synchron hören, diese Folge, also im Dezember miteinander sprechen, das liegt einfach daran, dass du gesagt hast, ja, am besten machen wir das, wenn ich von der Alm runter bin, weil oben gibt es nur ein relativ schlechtes WLAN auf einer Hütte. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann warten wir mit dieser Folge, bis du von der Alm runter bist. Aber wahrscheinlich haben wir noch ganz wenig, immer noch ganz viel vergessen. Wenn du magst, kannst du gerne noch berichten, was die Menschen über dich wissen sollten.
Also ich fand es schon recht vollständig, so was meine Tätigkeiten anbelangt. Aber ich würde mich eher, wenn man sagt, ja, ich bin Sportlehrerin oder ich bin Peer, das sind die Sachen, die ich halt gelernt habe, so. Aber wenn ich jetzt, wenn du das Hirten-Dasein ansprichst, dann ist das viel mehr, was ich bin. So. Und das ist für mich in mir ein mega Unterschied. Also für mich ist mittlerweile Hirtin sein, wenn ich sage, ich bin Hirtin, dann ist das mein ganzes Sein. Und das, die anderen Ausbildungen sind für mich eher so, was ich gelernt habe und was ich vielleicht an Fachwissen weitergeben kann. Und beim Hirtensein ist es meine Berufung wahrscheinlich. So. Mhm. Und das ist vielleicht so ein Unterschied. Genau, und sonst bin ich ein recht typisches Schweizer Heidi, so in den Bergen aufgewachsen, sehr naturverbunden aufgewachsen, seit ganz, ganz klein immer in den Bergen unterwegs, viel in den Bergen unterwegs. Und genau, und ich bin mittlerweile auch Gärtnerin, aber nicht Ausgebildete, aber als es mir nicht gut ging und ich in einem Heim wohnte, habe ich in der Landschaftsgärtnerei gearbeitet, und das ist, also diese Faszination ist mir geblieben. und habe auch eine Ausbildung gemacht im biodynamischen Gartenbau, so Demeter-Stil, und haben hier einen mega großen Garten, wo ich versuche, möglichst viel davon selber anzubauen hat, dass ich mich möglichst frei ernähren kann. So, also als Ziel, vielleicht als Traum, irgendwann Selbstversorger zu sein, also größtenteils. Mal gucken, wohin es führt. Aber das ist sicher auch etwas, eine mega Leidenschaft und etwas, was sehr viel Raum und Zeit nimmt, mal im Alltag, aber sehr gerne Zeit und Raum kriegt. So, genau.
Ja, schön. Wenn man dir zuhört, hat man das Gefühl, du führst ein sehr spannendes und buntes Leben. Und man kann ja als Mensch ein eher zurückgezogenes, trauriges, langweiliges Leben führen. Das kann man mit Erkrankungen führen oder auch ohne Erkrankungen. Man kann auch ein buntes und spannendes Leben führen, so wie du. Kann man auch mit oder ohne Erkrankung. Und mich würde interessieren, so deine Erkrankung, führst du so ein buntes Leben, wie du es geschildert hast, so ein ungewöhnliches Leben wegen deiner Erkrankung oder trotz deiner Erkrankung, wie würdest du sagen, hängt es zusammen? Hat dich die Bewältigung deiner Erkrankung dazu inspiriert oder hat dir das Kraft gegeben, so ein buntes Leben zu führen?
Man muss dazu sagen, der Titel ist von Katja ausgewählt. Das Leben ist schön. Das war nicht irgendwie, das ist kein Clickbait von Werner und mir, sondern das war dein Vorschlag.
Ja, weil es ist es ja auch. Aber ich glaube, Werner, es ist so ein beides. Also ich glaube, so vom Recovery-Ansatz, auch Peers arbeiten ja sehr mit dem Recovery-Ansatz, auch von Patricia Deegan, ein Leben führen, das lebenswert ist, mit Erkrankung. Also ich stelle mir das immer so als Rahmen dar, irgendwo meine Grenzen, aber innerhalb von diesem Rahmen bin ich ja völlig frei und kann ein Leben führen, das für mich lebenswert ist. Und darum habe ich nicht das Gefühl, ich bin eingeschränkt, weil ich mich dort drin ja sehr frei fühle. Und vor allem die Sachen, die mich im Alltag noch wie herausfordern, die habe ich zum Beispiel auf der Alp nicht. Also ich glaube, man kann auch seinen Platz finden, wo vielleicht diese krankheitsbedingten Grenzen oder Herausforderungen viel weniger ins Gewicht fallen. Und darum ist auch deine zweite Hypothese-Anfrage auch stimmig. Ich glaube, ich habe meinen Weg erst gefunden, dadurch, dass ich mich mit mir auseinandersetzen musste. Also ich ging ja einen völlig anderen Weg. Also ich war ja unterwegs als Sport und habe dann ja noch Physio dazu gemacht, weil ich das irgendwie kombinieren wollte, Sportler begleiten. Ich war auch sehr selber aktiv in Wettkampfsport und ich ging da eigentlich in Richtung, in Anführungszeichen, so ein normales Leben irgendwo. Aber durch meine Krankheit wurde ich ja wie völlig aus meinen Plänen rausgerissen, habe wie alles auf einmal verloren. Und dann muss man wie so gucken, was geht noch und vor allem, wer bin ich? Also ich glaube, irgendwann, wenn man so irgendwo unten mal ankommt, dann kommen halt schon auch Sinnesfragen oder auch, wofür kämpfe ich noch und was will ich eigentlich noch in diesem Leben? Und ich glaube, das ist auch, warum ich heute sage, ich habe auch mega Glück in meinem Leben. Ich war noch sehr jung, also ich fand mich jung so, und durfte trotzdem so viel Zeit in mir investieren oder mich mit mir befassen, meinem Leben, meinen Werten, meinen Zielen, dem Sinn vom Leben, wo ich ohne Krankheit gar nicht gehabt hätte. Und dadurch mir selber begegnen, mich mega intensiv und intim kennenlernen, so auf eine Art, die ich sonst ohne Krankheit nicht gemacht hätte. Und vielleicht so mein Plätzli finden. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich habe keinen Platz in dieser Gesellschaft oder im Alltag. Also ich fühlte mich immer falsch oder fehl am Platz oder nicht willkommen oder so. Auch durch die Mobbing-Geschichte, die ich noch erlebt hatte als Jugendliche. Und hatte immer das Gefühl, ich muss meinen Platz finden. Und ja, irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich darf diesen Platz nicht vom Außen abhängig machen, ob ich jetzt glücklich bin oder nicht, sondern dieser Platz ist irgendwo in mir. Wenn ich mit mir im Frieden bin, oder mich auch annehme, wie ich bin, und Frieden mit mir, meiner Vergangenheit schließe, dann ist doch das Plätzli in mir, wo ich sein darf, und dann brauche ich auch kein Plätzli im Außen. Und das gibt ganz viel Frieden und Freiheit, und das verdanke ich eigentlich meiner Krankheitsgeschichte. Und darum ist so beides richtig. Genau.
Weißt du, hast durch diese Erkrankung dich immer fragen müssen, wo ist so mein Platz, was kann ich machen, was passt zu mir? Hast du dich vielleicht öfter gefragt oder intensiver gefragt oder hast häufiger Krisen gehabt, wo diese Frage sich sozusagen aufgedrängt hat? Wenn alles normal im Leben läuft, stellt man sich die Frage vielleicht nicht so oft. Du hast es dann öfter gestellt und bist dann auf, ja, das, so bist du zu dem bunten Leben gekommen.
Genau.
Mit spannenden Sachen, so, würde ich mal sagen, oder? So habe ich es jetzt verstanden, wie du es erklärt hast.
Ja, genau, das ist so.
Du hast auf jeden Fall schon zwei Sachen schon schön beschrieben. Das eine ist ja auch der Recovery-Gedanke. Das ist ja, wir haben auch schon eine Folge zu Recovery gemacht, auch mit einer krankheitserfahrenen Kollegin zusammen, die quasi berichtet hat. Das ist eine ganz alte Folge, ich weiß gar nicht, wann die war. Das ist, glaube ich, eine einstellige Anzahl gewesen. Eine unserer ersten Folgen, damals mit Marta Pani, einer Ergotherapeutin aus Österreich. Und Recovery ist ja tatsächlich was, wo man anstrebt, ein gutes Leben zu führen, trotz, ich sage jetzt mal, krankheitsbedingter Einschränkungen. Und das hat auch, finde ich, gar nichts mit Psychiatrie zu tun. Wir vergessen ja immer, dass es auch noch andere Erkrankungen gibt, auch somatische Erkrankungen. Auch die, wenn man keine Einschränkungen mehr selber so erlebt oder nicht den Fokus drauf richtet, kann man trotzdem ein ja, feines Leben führen. Und ich finde, du hast es so schön beschrieben, und wie es geht. Ne? Also, dass das tatsächlich gelingen kann. Und Werner bezeichnet das sogar als buntes Leben. Also, es ist ja ein besonders reichhaltiges Leben, das du eigentlich führst, und wo man von außen betrachtet. Also, wir verlinken auch deine Homepage. Da sind auch ein paar Bilder von dir mit den Tieren auf der Alm, und wo man von außen sagen würde, wow, toll. Ne? Also, das ist echt beeindruckend. Und das trotz einer ja doch sehr, ja, ich würde sagen, schweren Erkrankung. Ja, also wir so als Menschen, die, sage ich mal, im psychiatrischen Bereich viele Jahre oder Jahrzehnte auch gearbeitet haben, wir verbinden ja mit einer Traumafolgestörung oder einer Borderline-Störung schon eine deutliche Einschränkung. Du hast es ja selber auch erzählt, du hast im Heim gelebt, und es waren sicherlich auch Jahre, wo du kein so buntes Leben geführt hast, sondern auch sehr eingeschränkt warst. Es hätte ja auch völlig anders laufen können. Also wenn man jetzt nicht vorhat, sage ich mal, seinen Frieden damit zu machen oder seinen Platz in sich selbst zu suchen, würdest du vielleicht jetzt in irgendeinem Heim sitzen und zur Arbeitstherapie Gartenbau gehen? Könnte ich mir auch vorstellen, oder?
Ja, also wenn, dann sicher in der Gärtnerei. Also ich habe auch dieses Heim deswegen ausgesucht, genau. Aber es ist so, also da war vorher, also ich meine, dass es mir heute gut geht, sehe ich nicht als selbstverständlich an. Also ich hatte auch mega viel Glück auf einem Weg, also unglaubliche Menschen, die mich auch unterstützt haben, immer zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, und also ich glaube, also ich bin auch unendlich dankbar für diesen Weg, aber hätte man mir in den Zeiten, also ich war ja auch jahrelang in Psychiatrie, ich weiß nicht, um die 50 Hospitalisationen und FUs, also ganz, also es ging mir wirklich nicht gut, und da war null Hoffnung da auch, also so das typische Drehtür Psychiatrie, Karriere, und ich sah keinen Ausweg aus dem irgendwo. Da war sehr viel Leiden, und es war auch keine Hoffnung mehr da, und auch beim Pflegeteam, also gab mir auch keine Hoffnung, also die haben mir immer gesagt, ich werde nie außerhalb einer Institution leben, ich werde nie arbeiten können und ich werde nie ohne Medikamente leben. Und das stimmt jetzt mittlerweile alles nicht. Aber das ist nicht sehr hoffnungsvermittelt und gab mir nicht das Gefühl, dass es sich lohnt, überhaupt zu kämpfen. Noch dazu war ich in einer Klinik ohne Therapie, weil es wegen der Zweisprachigkeit im Kanton Fribourg, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin meiner Krankheit und meiner Situation mega ausgeliefert. So. Und trotzdem gab es irgendwas in mir, und da bin ich überzeugt, das ist so, also ich glaube, ich bin ein Mensch, der gerne Freude hat oder gerne lacht, oder also vor allem über mich selber gerne lacht, der mega schnell einfach die positiven kleinen Sachen sieht in den auch schwierigen Sachen. Und ich glaube, so die Natur und die Berge und die Lust daran teilzunehmen, gab mir irgendwann so das Gefühl, doch weiterkämpfen. So. Aber es gab wirklich auch eine Zeit, wo mein Leben überhaupt nicht bunt war. Also dunkel, dunkelschwarz. Aber irgendwas in mir war wohl nicht bereit zu gehen. Ich habe es irgendwie überlebt. Und ich glaube, ich habe unglaubliche Schutzengel. Und dann ja, fand ich irgendwie den Weg. Also ja, das ist schlussendlich nicht irgendwie. Also es hat schon seine Etappen, aber ich konnte dann den Weg wie irgendwie rauskommen und weiterkämpfen und immer wieder an den positiven, kleinen, schönen Sachen mich festhalten, um weiterzusteigen, weiterzugehen. Und ich bin ja Bergsteigerin. Ich vergleiche meinen Weg wie eine Bergtour. So. Man kennt den Weg meistens nicht. Es sieht alles mega steil aus und man sucht einen Weg und manchmal rutscht man 3, 4 Schritte aus, wenn es so steinig ist, und oder muss man sogar wieder zurücksteigen, einen neuen Weg suchen, einen besseren Weg. Wenn es mega schwierig ist, braucht man ein Seil. Das waren meine Medikamente. Ich brauchte jemanden, der das Seil hält. Das waren meine Therapeuten. Und dann gibt es ja diese Wegweiser. Das waren meine Freunde, meine Familie. Und ja, jeder Schritt bringt mich trotzdem weiter am Ziel entgegen. Aber ich sehe den Gipfel nicht als Ziel, sondern eher den Weg, weil durch all die Umwege, die ich gemacht habe, kam ich auch an Orten vorbei, die ich sonst gar nicht gesehen hätte. Also durfte auch so wie an Aussichtspunkt, wo ich ganz viel sehen konnte, viele Erfahrungen machen konnte, die ich sonst nicht gemacht hätte. Und in den Bergen hat man ja immer einen Rucksack. Und man sagt ja auch, du hast einen schweren Rucksack zu tragen, also wenn man so, je nach Geschichte, die man hört. Und ich sehe es in den Bergen gleich, also ich habe einen Rucksack und dort ist das Material und die Kleidung und mein Essensvorrat, und ohne dieses technische Material und den Kleidung und das Essen würde ich nirgends hinkommen. Also sehe ich auch all meine Erfahrungen, auch wenn sie sehr schwierig waren, irgendwie als etwas, das mich auf meinem Weg helfen kann, oder ja, genau. Und darum ist das ein Bild, das mir hilft, auch einen sehr versöhnliches, einen versöhnlichen Blick auf meine Krankheitszeit zu haben, auch ja, wenn es wirklich viel Leiden auch war. Ja.
Das erinnert mich sehr stark an Patricia Deakin selbst. Die hat ja auch so einen Weg gemacht. Die war auch, glaube ich, sehr schwer krank und sie wollte Psychologin werden, Psychologie studieren. Man hat ihr, glaube ich, gesagt, das ist größenwahnsinnig, das werden sie nicht schaffen. Und sie hat ist ihren Weg weitergegangen und sie hat es dann tatsächlich geschafft und hat ja diesen Recovery-Ansatz ja auch bekannt gemacht. Und
am Ende war
einiges zu ein, wenn ich die Schwere.
Professorin für Psychologie, muss man dazu sagen. Also, und das ist, was ich ganz schön finde, ist, wir haben ja auch viele Zuhörer aus dem professionellen Bereich, wir haben ja ein buntes Publikum, so eine Botschaft auf jeden Fall für alle Kolleginnen und Kollegen aus dem psychiatrischen Bereich, nochmal so der Hinweis, wie wichtig Hoffnung ist. Das gehört ja auch mit zum Recovery-Konzept, sage ich mal. Und du kannst es wirklich gut beschreiben. Wir können uns das vorstellen, wenn du erzählst, du hast im Heim gelebt, du hast 50 Hospitalisierungen oder Krankheitseinweisungen gehabt, und alle haben mehr oder weniger vermittelt, dass du kannst nicht außer einer Institution leben, und heute führst du dieses reichhaltige, bunte Leben. Das ist schon was, was einem auch als Profi zum Nachdenken führen sollte, wo ich denke, so, ja, vielleicht muss man tatsächlich auch da ein bisschen selbstkritisch gucken, ob eine so schwere Erkrankung wirklich einen dazu verführen sollte, sage ich mal, zu vermitteln, dass man ja kein gutes Leben führen kann. Das finde ich nochmal eine wichtige Botschaft auch an unsere Zuhörerinnen, sage ich mal, die im psychiatrischen Kontext aktiv sind.
Ja, mega wichtig. Also gerade in solchen Situationen selber hat man ja gar keine Hoffnung mehr oder man kämpft ja mit sich selber. Und ich glaube, wenn wie soll ich Hoffnung haben, wenn die Leute, die mich begleiten, keine Hoffnung mehr haben? Also das geht ja gar nicht. Und andererseits, ich verstehe auch so zum Beispiel jetzt das Fachpersonal von dieser Akutpsychiatrie. Ich ging dort raus und rein. Also es war wie so immer wieder, Frau von Anden geht, Frau von Anden kommt und geht und kommt. Und es war nie wirklich das Gefühl von Fortschritt oder Veränderung. Und das Fiese für diese Menschen, die dort sind, die sehen entweder die neuen Patienten oder die immer wieder kommen. Aber plötzlich kommt jemand nicht mehr. Und die vergisst man, weil es kommen ja wieder neue. Und eigentlich all die Erfolgserlebnisse und alle die man nicht mehr sieht, die sehen sie ja gar nicht. Und das ist sicher auch ein Teil als Peer. Also klar ist das etwas als Peer, das ich immer sage. Also Hoffnung wirklich, die nie aufgeben. Und auch, ja, denkt dran an all die Menschen, die nicht mehr kommen. Vielleicht kommen sie nicht mehr, weil es ihnen gut geht. Und ich glaube, das ist schon wichtig, weil ich glaube, wenn man immer wieder in diesem Alltag ist und immer nur die Menschen sieht, denen es nicht gut geht oder wieder nicht gut, kann man schon selber auch die Hoffnung verlieren. Was machen wir da? Oder ist es sinnvoll? Oder helfen wir überhaupt? Und irgendwie, Frau von Anden ging vor ein paar Tagen und jetzt ist wieder so schlecht. Und ich glaube, eben aus Peer, wenn ich dann ehemalige Betreuer sehe und ihnen erzählen kann, wie es mir heute geht, dann ist es etwas wie, also das möchte ich wie ihnen zurückgeben und sagen, hey, und heute geht es mir gut, weil ich glaube, das kriegen sie viel zu wenig zurück. Also ich verstehe auch eine gewisse Frust oder dieses diese Hoffnungslosigkeit, wenn man ständig in diesem Kranken drin ist. Genau.
Was wir Du erinnerst dich jetzt gerade und du sprichst so ein bisschen über die Vergangenheit, über die Behandlung von damals und dass du damals so oft in der Psychiatrie warst und mit den Therapeuten und Pflegekräften gesprochen hast und die wahrscheinlich die Hand über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, ja, schon wieder diese Frau von Nanten und so und jetzt, ja, und jetzt ist doch alles anders gekommen in deinem Leben, aber das kriegen die ja gar nicht mit, die Therapeuten von damals. Dieser Grundgedanke, mal zurückzublicken, wie war das damals in der Therapie, der finde ich ganz gut. Vielleicht wäre jetzt eine Gelegenheit, mal zu überlegen, was würdest du denn aus heutiger Sicht deinen Therapeuten von früher sagen wollen? Was hat dir geholfen? Was sollen die weitermachen bei anderen Patienten? Oder vielleicht auch, was sollen die ganz sein lassen? Es gab bestimmt auch Sachen, die du doof fandest, die dir gar nicht geholfen haben. Finde ich eine gute Gelegenheit, mal zurückzublicken und sozusagen sinnbildlich, musst du keine einzelnen Therapeuten raussuchen, da waren die, du hast ja wahrscheinlich mit vielen Therapeutinnen und Therapeuten zu tun gehabt. Was war denn damals? Was war gut? Was war schlecht? Was willst du denn sagen?
Ja, eigentlich ganz viel. es hat halt schon so, dass ich muss auch ehrlich sagen, die Zeit in der Akutstation, und das war ja die einzige deutschsprachige Abteilung in dieser Klinik, also war ich immer in Akutstation, egal in welchem Zustand, und darum nur Medikamente und Belohnung, Bestrafung und viel Zwangsmaßnahmen. Also das war wirklich nicht therapeutisch und das ist sicher so das Erste, aber das war halt damals einfach auch also vom Personal nicht möglich, also von der Situation rein, von der Struktur her, es war eine Akutstation, alle Diagnosen vermischt, also definitiv nicht der optimale Ort, dass ich da irgendwelche Ansprüche an das Fachpersonal haben könnte, aber trotzdem, also ich denke, Mega-Thema Selbstverletzung, das war bei mir natürlich immens, so das ewige Filzen, das ewige Kontrollieren, Und eben bestrafen nach Selbstverletzung, statt irgendwie ein Werkzeug in die Hand zu geben. So, hey, was passiert gerade mit Ihnen, Frau von Nanten? Was war gerade vorhin, dass Sie sich selber verletzen mussten? Und was könnten wir zusammen auf die Beine stellen, um es irgendwie anders machen zu können? Also oder eben einen Skills-Koffer, Skills zusammen durchgehen oder Gespräch oder vielleicht einen Spaziergang. Also ich meine, mir wird, glaube ich, einfach schon nicht eingesperrt sein und in die frische Luft wäre für mich definitiv besser als ein Temester. So. Also das wäre sicher das eine, überhaupt irgendwie therapeutische Ansätze. Und bei mir war auch das Ding eben von Persönlichkeitsstörung Borderline und mein Trauma-Hintergrund. Und ich war sofort in dieser Schublade Borderline-Persönlichkeitsstörung und all meine Angst- und Panikattacken oder meine Flashbacks mit Dissoziationen wurden irgendwie als typisch Borderline dann angeguckt und dementsprechend nicht so aufgefangen, wie ich es in dem Moment gebraucht hätte. Also ich glaube, ich hätte viel mehr gebraucht, dass man vielleicht mehr Rücksicht nahm auf meine Traumata, aber ich glaube, das war damals einfach nicht im Vordergrund, sondern halt mein selbstverletzendes Verhalten und halt diese auch Schublade Persönlichkeitsstörung. Und das ist das, was ich glaube, am wichtigsten finde, ist dieses Gefühl, ich bin diese Diagnose und ich war nur noch diese Diagnose. Also man nannte uns auch die Borderline oder die Bordis. Und dann habe ich schon mein Problem damit. Es ist ja, ich sage auch nicht einem Mann mit Beinbruch, du bist ein Beinbruch. Und dieses reduziert werden, das Gefühl, ich bin nur noch diese Diagnose mit diesen Einschränkungen, mit diesen Herausforderungen, mit dem, was nicht geht. Und gerade die Psychiatrie, die guckt ja immer, was nicht der Norm spricht, was noch nicht geht. Aber man vergisst völlig, dass da ein Mensch ist mit Fähigkeiten, Fertigkeit, Ressourcen, Kompetenzen und ich bin noch ganz viel anders eben. Ich bin auch noch Hirtin und Schwester und Partnerin und Schafbesitzerin und Kajakfahrerin und Bergsteigerin und da sind ganz viele andere Anteile. Und ich habe auch eine Diagnose. Ich habe gewisse Herausforderungen, wo ich Unterstützung brauche. Und darum bin ich gerade da. Aber ich glaube, so dieses nicht nur Diagnose, sondern dass der ganze Mensch eigentlich in der Psychiatrie ist. Und diese Ressourcen, Fähigkeiten, Fertigkeiten auch noch stärken, weil am Schluss hatte ich echt das Gefühl, ich bin nichts mehr wert. Ich kann nichts mehr. Die Leute zahlen noch für mich, weil ich IV beziehe. Und so dieses Gefühl, völlig überflüssig zu sein, weil ich habe völlig vergessen, was ich noch könnte. Und so dieses, ja, das wäre mir wichtig, so den Mensch zu sehen und auch so diese Begegnung von zwei Menschen. Also ich finde immer, die Fachpersonen sind ja genauso wie ich auch ein Mensch hinter dieser Rolle. Und sie haben auch Fähigkeiten, Fertigkeiten, Ressourcen, aber auch gewisse Bedürfnisse und vielleicht auch Bedürfnisse, die ihren Job als Begleiter auch gut machen können. Und die sollen sie auch unbedingt kommunizieren. Also irgendwo den Mensch hinter der Rolle, sei es Patient, sei es Fachperson, das fände ich mega wichtig. Und ich habe halt die Psychiatrie auch anders erlebt bei den Anthroposophen. Ganz am Ende bin ich in eine anthroposophische Klinik, weil ich gesagt habe, ich will keine Medikamente mehr. Aber ich muss irgendwie, ich konnte damals nicht mehr schlafen, ich muss irgendwie eine Lösung finden, aber ich konnte nicht mehr schlafen, dann bin ich zu den Anthroposophen. Und in Megakrise, früher in der Psychiatrie, gab es entweder Isoraum, Fixierung, Zwangsmedikation, Temesta, irgendwelche Handlungen. Und bei den Anthroposophen wurde ich einfach in den Arm genommen. Und das ist für mich so, das sind Welten, also. Oder auch so das Gute Nacht ist so, früher war es so Medi auf dem Nachttisch und die nehmen die und wenn man dann noch zu den Suspekten gehörten, musste man noch den Mund öffnen, Zunge raus, Kontrolle. Und bei den Anthroposophen kriegt man seine Einreibung mit einem vorgewärmten Öl und wurde gebettet und Bettflasche und Gute Nacht. Haben man schon so einschlafen können. Also ich glaube, das ist auch so wichtig, so dieses menschenwürdige und respektvolle.
Respektvolle, ja.
Genau. Also ich finde auch, ich glaube, per se habe ich auch nichts gegen eine Fixation. Ich glaube, das könnte mir ganz viel Sicherheit geben. Aber es ist die Art und Weise und in welcher Haltung was macht, dass der Unterschied macht. Und auch die Medikamentenabgabe.
Ich muss kurz erklären, du meinst es wirklich Fixierung, also wenn du dich in einer suizidalen Phase befandest oder in einer Phase, wo du dir selbst was antun wolltest oder dich verletzen wolltest, hättest du es rückblickend auch in Ausnahmefällen okay gefunden, dich festzubinden, irgendwo zu fesseln. Ich will einfach mal den krassen Ausdruck wählen. Man muss mal nicht immer das Fachwort, viel, wir haben ja ganz normale Hörer, die vielleicht gar nicht wissen, was eine Fixation ist. Also da würdest du jetzt so krass sagen, ja, wenn es in so einer menschlichen Form geschieht, wäre das zur Not auch okay.
Ja, effektiv. Aber es ist wirklich, in welcher Haltung und welcher Art wird es gemacht? Weil in Situationen, wo ich nicht mehr garantieren kann, dass ich mir nichts antue und ich wie gehalten werde, gibt mir das schon eine gewisse Sicherheit, weil ich muss nicht mehr ständig gegen mir selber kämpfen. Also das kann mir schon Sicherheit geben. Es gibt ja auch diese Puppen, also dass man ganz fest eingewickelt wird in Decken oder so, also dieses festgehalten werden kann schon, also das ist schon etwas, das einem Sicherheit geben kann. Man kann wie loslassen, weil man kann sich gerade nichts mehr antun, also muss man auch nicht mehr gegen sich kämpfen. Aber dass da jemand neben dran sitzt, vielleicht die Hand gibt, dass man nicht alleine ist dabei und halt auch die Art und Weise, bei mir war es ja halt so mega unter Zwang und fast Gewalt und x Männer und ich meine, da war ich so in den Flashbacks von den Traumata und dann lässt man mich alleine mit diesen Flashbacks. Also das ist, und halt auch diese Zeiten wurden nicht eingehalten. Ich war zum Teil 1, 2 Stunden einfach ohne Aufsicht und das ist, und tageweise, also das längste war 10 Tage fixiert und das ist für mich hingegen schon wieder Folter und das ist nicht die Art und Weise, wo es hilfreich ist. Aber in gewissen Situationen, also ich habe es in der Patientenverfügung, sollte ich in die Psychiatrie kommen aus irgendeinem ganz schlimmen Grund, will ich lieber respektvoll und menschlich fixiert werden, begleitet, als mit Medikamenten zugedröhnt. Weil Medikamente ist für mich nichts anderes als chemische Fixierung. Und diese Nebenwirkungen und diesen Kontrollverlust auch durch die Medikamente, das finde ich noch viel schlimmer. Und darum, ich glaube, es ist ganz, ganz viel in der Art und Weise oder in der Haltung, eben auch zur Frage, was ich den Fachpersonen mitgeben möchte. Also so die Haltung, hey, wir sind zwei Menschen, die sich begegnen. Eine braucht gerade Hilfe, die andere kann helfen. Aber ich glaube, in der Haltung von zwei Menschen, die sich einen Moment begegnen als Wegbegleiter auf Zeit ja, man versucht in dieser Zeit der anderen zu helfen, aber auf respektvolle Art so. Aber das wäre für mich so die Wunschvorstellung.
Ja, vielleicht
Jetzt.
haben wir ein oder andere zugehört, die eine oder andere Person und ja, ich merke es mir im Hinterkopf sozusagen. Andreas und ich sind ja noch tätig, vereinzelt. Ja,
Jetzt haben
vielleicht
wir
eine sehr
tatsächlich
vielleicht eine.
eine halbe Stunde rum, das ist ja noch
Ja.
unsere Zielzeit, das ist immer so kurzweilig, wenn man miteinander spricht. Auch das ist,
Genau.
also war auch nochmal eine wichtige Botschaft, finde ich, die du gesendet hast. Also neben Hoffnung vermitteln, aber auch den Respekt zu haben und auch mehr zu sehen als vielleicht nur das Krankheitsbild, sondern auch den Menschen dahinter. Also eine Menge Dinge, glaube ich, wo man wirklich gut drüber nachdenken kann, wenn man jetzt als, ja, sowohl als Betroffene, also als auch oder als Krankheitserfahrene, als auch als Professioneller, der in dem Bereich tätig ist, aber auch als Angehörige, glaube ich, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt zu sehen, dass es mehr gibt als nur das Krankheitsbild und die Hoffnungslosigkeit, sondern dass es auch, du hast es schön mit diesem Bergsteigerbild beschrieben, ne, es gibt auch Rückschritte, das gehört auch zum Leben dazu, das hat auch nichts mit Krankheit zu tun, es geht nicht immer nur geradeaus, das Leben ist nicht linear. Auch ein Thema aus dem Recovery-Gedanken, würde ich mal sagen, dass man sich das mal bewusst macht. Also viele, viele Botschaften auch zum Miteinander und auch zum Thema Recovery. Und ja, wir haben gar nicht so ganz viel über das eigentliche Krankheitsbild gesprochen. So nebenbei kam es immer mal durch, ne? Also ist schon eine krasse Erkrankung. Man verletzt sich selber. Man kann unter Umständen über Jahre, sage ich mal, hospitalisiert werden. Man kann unter Umständen über Tage und Wochen vielleicht sogar in einer Fixierung landen. Also es ist wirklich was, eine sehr, sehr, ja, sage ich mal, sehr, sehr schwere Erkrankung und die kommt auch vielleicht nicht von ungefähr. Du hast es auch angedeutet, es ist eine Traumafolgestörung, die vielleicht auch noch behandelt werden sollte. Ja, das man kann auch verschiedene Sachen haben in Kombination. Also ich glaube, man konnte eine Menge aus dieser Folge mitnehmen und wir packen auf jeden Fall zu den Krankheitsbildern noch was in die Shownotes. Das heißt, die jetzt neugierig geworden sind, mehr zu Traumafolgestörungen, zu Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder auch vielleicht zu deiner Arbeit als Peer. Wir können auch deine Homepage mit in die Shownotes packen, können gerne dann einfach noch ein bisschen nach weitergucken. Und das ist ja auch der Gedanke unseres Podcasts, eigentlich nur zu inspirieren. Wir wollen ja kein Wissen vermitteln, sondern wir wollen auf eine andere Weise ganz zeigen, wie alltäglich Psychiatrie ist, dass es was ganz Normales ist. Du hast es schön beschrieben, dass man auch Hoffnung haben kann in sehr, sehr schweren Momenten, dass man ein tolles, buntes Leben führen kann, auch mit einer schweren psychischen Erkrankung, auch mit einer schweren somatischen, würde ich jetzt auch noch sagen. Also das ist nur bei der psychiatrischen Erkrankung, wird das immer übersehen. Ganz herzlichen Dank auf jeden Fall schon an dich, dass du mitgemacht hast. Wir hätten wahrscheinlich noch ganz, ganz lange erzählen können. Vielleicht müssen wir auch noch eine Folge aufnehmen, ein andermal, wenn wir denken, jetzt haben wir schon mal neugierig gemacht. Und danke, dass du mitgemacht hast.
Ja. Sehr, sehr gerne.
Ja, was ich noch erwähnen will an der Stelle ganz kurz, man kann auch innerhalb unseres Podcasts das Thema noch vertiefen. Wir haben ganz viele Themen, die du angerissen hast, haben wir Podcast-Folgen zu gemacht. Also ja, stöbert einfach rum in unserem Podcast, in früheren Folgen. Da geht es um Trauma, da geht es um Dissoziation. Wir haben Psychotherapieverfahren beschrieben. Wir haben Genesungsbegleitung beschrieben Recovery, Suizid, Dialog, Sport in der Psychiatrie. Das sind alles Themen, die mit dem zusammenhängen, was du gesagt hast. Und da wird man bei uns auch fündig.
Super, sehr, sehr gerne. Vielen Dank an euch.
Na, danke. Tschüss. Ja, das war die 52. Folge unseres Podcasts und ja, wir hoffen, dass wir Interesse für das Thema geweckt haben und auch, es gab ein paar tolle Botschaften, glaube ich, für alle, die man mitnehmen kann in das tägliche Leben und auch in die psychiatrische Arbeit. Ja, wenn dir der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst und dann verpasst du auch keine Folge. Danke fürs Zuhören und ja, wir hoffen, viele, viele Denkanstöße gegeben zu haben. Tschüss!
Tschüss!
Tschüss!